Willkommen bei den Heizungstunern, dem Podcast für Heizungsbauer, Installateure und alle, die sich für Wärmetechnik interessieren. In dieser Show tauchen wir tief in die Welt der Heizungsanlagen ein, sei es der hydraulische Abgleich, hygienische Trinkwasserbereitungen, Fernwärme, Fußbodenheizung oder Smart-Home-Lösungen.
Wärme trifft Wissen.
Ich bin Tobias.
Und ich der Florian.
Und zusammen sind wir die
Heizungstuner.
Servus Florian.
Servus Tobias.
Eine Wahnsinnssitze heute draußen. Ich werde verrückt.
Ja, jetzt sind wir schon ganz schön am Schwitzen.
Unglaublich, unglaublich. Jetzt schon wieder ich bin ja so froh, dass wir keine Krawatte mehr tragen müssen, ganz ehrlich.
Warum Krawatte? Ich bin jetzt nur noch mit kurzer Hose unterwegs. Zwei, dreimal gab es schon eine blöde Meldung beim Kunden, aber mittlerweile, ich komme lieber mit der kurzen Hose wie durchgeschwitzt zum Kunden.
Und ein schön Hawaii-Muster oder?
Nee, da gibt es mittlerweile gibt's ja auch schöne, schlichte, kurze Hosen. Aber in Südtirol bei fast 40 Grad im Sommer in Bozen, da kannst du nicht mit der Jeans herumfahren, da ist ja alles zu spät.
Tatsächlich habe ich das letztes Jahr einmal gemacht, dass ich mit einer Bermuda beim Kunden war. Das Erste, was der Techniker dann sagt, ist, sei froh, dass unser Chef heute nicht da ist, der mag das gar nicht.
Ja, da ist vielleicht bei uns in Österreich, wir sind da doch etwas südlicher schon, vielleicht ist da doch etwas leichter. Also ich habe es, wie ich die ersten paar Mal mit der kurzen Hose unterwegs war im Sommer, ein paar Mal so vom Kunden, vom Großhändler, ja, das dürfen wir nicht, sage ich, ich frage nicht, ich mache es einfach und ich kann dem Kunden da technisch trotzdem gleich gut weiterhelfen wie mit der langen Hose, also von daher lieber kühlen Kopf bewahren und kurze Hose.
Wir werden dann wahrscheinlich immer gefragt, ob wir auf dem Weg zum Golfplatz oder vom Golfplatz sind. Das kann natürlich passieren.
Aber du, ja, das ist wieder der Unterschied. Bei mir wissen die Kunden, dass ich Golf fahre und nicht Golf spiele. Also. Somit.
Aber du, Florian, die wichtigen Fragen bei den Temperaturen bei dir: Schiebedach oder Klimaanlage?
Schwierige Frage, weil ich momentan kein Auto mit Schiebedach besitze. Ich glaube, ich hatte auch noch gar nie ein Auto mit Schiebedach. Ist bei mir auf der Wunschliste nicht ganz weit oben, weil es ja eigentlich Gewicht ist an einer schlechten Stelle. Und du kennst ja bei mir in den Bergen, rauf die Pässe, da muss jedes Gramm unten sein. Also ich bin da eher Team Klimaanlage. Und abgesehen davon kommt dann weniger Staub in den Innenraum, auch wenn es jetzt ein bisschen spießig klingt vielleicht.
Na, das klingt auch nicht spießig, wenn du vom sauberen Auto redest.
Das heißt, du bist mehr Team Schiebedach, oder wie?
Ich hatte in meinem allerersten Auto hatte ich ein Schiebedach. Das war ein VW Käfer aus 1976. Das hatte ich dann eine Zeit lang offen, obwohl ich es gern geschlossen gehabt hätte, aber es ging halt einfach nicht mehr zu. Seitdem habe ich mir dann tatsächlich keins mehr reinbestellt in die Autos und die Klimaanlagen funktionieren ja erst rein. Und ich bin dann tatsächlich eher der Typ, Fenster auf, Ellbogen raus. Die Leute in der Umgebung sollen, wenn ich nicht gerade telefoniere, schon mal von meinem hervorragenden Musikgeschmack was mitbekommen.
Ja, das Fenster unten, wenn schönes Wetter, so wie jetzt bei der Hitze, so ein bisschen, wenn es ein bisschen durchzieht, im Ortsgebiet ein bisschen runterlassen. Man muss ja das jetzt nicht überpenetrant machen, dass man 3 Kilometer vorher schon hört, dass da jetzt wer kommt mit Radio. Aber wie du sagst, ein bisschen guten Geschmack kann man schon weitergeben.
Das darf man durchaus ein bisschen mitgeben. Und ich meine, wir beide haben ja jetzt die Situation, dass wir geschäftlich zumindest elektrisch fahren und mit den Wärmepumpen, die in den Autos verbaut sind, ist das Thema Effizienz ja auch gar nicht so dramatisch, wenn man dann diese Kompressorklimaanlagen hatte, die in den Verbrennerautos verbaut sind. Die brauchen ja richtig Energie und das wird ja bei dem schlechten Wirkungsgrad, da haben wir uns ja ein paar Mal darüber schon ausgelassen, da hat das natürlich auch eine andere Relevanz. Ne?
Ja, klar. Und beim Elektroauto ist ja noch gut, wenn du die Scheiben runterlässt und die anderen einen Musikgeschmack genießen lässt, dann hast du auch den Vorteil, dass sie dich hören, weil sonst passiert es ab und zu, speziell wenn du so in verkehrsberuhigten Zonen unterwegs bist, dass du die Leute aufschreckst, da ist ja wer hinter mir.
Das stimmt.
Habe ich auch immer wieder.
Das passiert dir aber mit dem Privatauto nicht, ne? Weil wenn ich sehe, was du da für einen Auspuff dran hast oder hattest.
Hatte, ja. Ja, ist jetzt auch mittlerweile wieder auf Original zurückgerüstet, weil der Verkehr ist leise. Und so mit so einem 20er alten Sechszylinder, da magst du schon ein bisschen an Lärm. Und da passiert das eigentlich wirklich nicht, ja, dass da irgendwer nicht merkt, dass du kommst.
Ja, bei mir ist es auch so. Ich habe, mein Auto hat oder hätte ja auch zwei Schalldämpfer. Und den zweiten Schalldämpfer, den habe ich durch so ein Kapprohr ersetzt. Der ist schon kernig, aber da muss man wirklich mit dem Standgas durch die bewohnte Ortschaft fahren, dass man vor allem nachts die Leute nicht aufweckt. Das ist richtig.
Ärgert.
Aber ein bisschen Vorsicht gehört dazu.
Will man ja auch nicht mehr. Die Zeiten sind auch vorbei, wo man da die Leute in der Nacht zigiert hat. Das hat auch keiner mehr Verständnis mehr dafür, muss man sagen.
Heutzutage. Da hast du recht.
Immer akzeptiert.
Bei dem Auto habe ich eher das Problem, dass dadurch, dass es jetzt mittlerweile ein Oldtimer ist, dass er über 30 Jahre alt ist und die Klimaanlage damals noch mit FCKW gefüllt war, das jetzt natürlich umgerüstet ist, die Kühlleistung leider nicht mehr so ganz ist, wie sie sein sollte. Das könnte man vielleicht noch optimieren, deswegen ist da Fenster auf auch immer ein großes Thema. Aber Kühlung brauchen wir auch nicht nur im Auto. Und das ist ja bei den Temperaturen, wie wir sie gerade außen haben, auch immer wieder in den Wohnsituationen und in den Büros so.
Das ist definitiv ein Thema, das uns auch, glaube ich, im täglichen Alltag in den Projekten immer begleitet und auch immer mehr wird. Früher, ich kann mich erinnern, noch vor fast 15 Jahren, wie ich angefangen habe beim Danfoss, da war ja eigentlich nur die Beheizung und die Wärme das Thema. Und jetzt, die letzten Jahren, speziell auch im Wohnbau, kommt immer mehr die Kühlung. Wir haben ja schon in den vorigen Folgen ein paar Mal über Wohnungsstationen auch mit Heizen, Kühlen gesprochen. Ja. Und das Thema Kühlen, kommt immer mehr. Und da muss man sich, glaube ich, auch auseinandersetzen damit und sagen, ja, je südlicher es wird, desto notwendiger wird das und desto mehr kommt das auch im Alltag vom Hydrauliker, vom Installateur rein.
In meiner beruflichen Vergangenheit war ich ja bei einem großen Hersteller für Fußbodenheizung, der auch schon vor gut 20 Jahren dann große Erfolge hatte im Thema Betonkernaktivierung, Bauteilaktivierung. Das heißt, das waren dann Anlagen, die aber ganz speziell geplant waren mit extra Kühlaggregaten, damit man da ein kleines bisschen die Energie aus den Gebäuden halten kann, die Wärmeenergie und ein bisschen runterkühlen kann. Das hat mit der klassischen Klimaanlage, wie man es heute hat, ja gar nichts zu tun. Auch die Kühlleistungen waren damals natürlich ganz anders. Geben tut es ja schon sehr lange, aber ich glaube, dass das immer stärker auch ins immer kleinere Gebäude wandert, sodass der klassische Installateur damit immer mehr konfrontiert sein wird in Zukunft.
Ja, so ist es, ja. Weil ich kann mich erinnern, vor 15 Jahren, wenn mir irgendwer was erzählt hätte von einer trockenen Kühlung oder von einer nassen Kühlung, dann hätte ich gefragt, aha, nasse Kühlung, ist das dann der Milchkühler, den mein Bruder im Stall hat? Ist das eine nasse Kühlung? Aber mittlerweile wissen wir ja, da gibt es, oder ich weiß mittlerweile, dass es so ein HX-Diagramm gibt. Das kann man sich, wenn man mit Kühlung öfter zu tun hat, ist das sicher empfehlenswert, dass man sich das mal anschaut, wo es eben darum geht, welche Feuchtigkeit in der Luft gespeichert ist und wann dann einfach beginnt, Kondensat aus der Luft auszufallen. Weil das ist eigentlich das allerwichtigste Thema, wo der Installateur heute wissen muss, welches System baue ich jetzt überhaupt? Bin ich in der Decke? Bin ich irgendwo in einem Konvektor, wo ich Kondensat abführen kann? Oder bin ich irgendwo im Fußboden, wo ich natürlich besonders aufpassen muss, dass ich mir nicht meinen ganzen Fußboden aufbaue, irgendwie mit Kondenswasser voll mache?
Ja. Beim klassischen Heizkörper geht es ja in der Theorie ja auch, dass ich ein gekühltes Medium durchschicken lasse. Da ist es natürlich aufgrund der metallischen Gegebenheiten schon so, dass wir sehr, sehr schnell mit dem Thema Tauwasser mit Kondensat zu tun haben. Das heißt, da ist es umso wichtiger, dass die Regelung dann entsprechend darauf ausgerichtet ist, die Luftfeuchtigkeit und die Oberflächentemperatur permanent zu scannen, damit da auch eben kein Kondensat entsteht, was dann abfließen kann und den Boden beschädigt oder einfach unschön ist. Ne?
Ja, da gibt es ja mittlerweile gibt's auch schöne Lösungen. Also gerade wenn ich denke, wenn wir jetzt sagen, heizen und kühlen über die Fußbodenheizung, wenn man unser Icon-System hernimmt mit einem Taupunktfühler, dann ist man da ja wirklich auf der sicheren Seite, hat ein schönes Gesamtsystem, wo man im Winter sehr komfortabel und energieeffizient heizen kann und im Sommer auch dann entsprechend die Kühlung bzw. Temperierung, sage ich immer ganz gern, auch gewährleisten kann.
Ja. Man darf da natürlich nie den Vergleich ziehen mit einer Klimaanlage, wie man sie im Büro hat oder in Hotelzimmern, ne, sondern wenn man sich vor Augen hält, dass man einfach die Energie, die tagsüber durch die hohen Außentemperaturen oder die Sonne, dass die reingekommen sind, wenn man da schafft, 2-3 Grad der Temperatur runterzuziehen, sodass es einfach angenehmer ist, sich da drin aufzuhalten, dann hat man ja schon mal viel, viel gewonnen.
Hat man viel gewonnen. Ich glaube auch, das ist einfach auf der Begrifflichkeit, deswegen habe ich vorher auch gesagt, die Fußbodentemperierung, genau. Das ist, glaube ich, auch ganz ein wichtiges Thema für den Installateur auch. Wenn er jetzt unten eine Wärmepumpe einbaut und der Kunde hat jetzt irgendwo auf einer Messe aufgeschnappt, mit der Wärmepumpe kann er auch kühlen, dann ist das natürlich eine andere Kühlung, wie wenn er jetzt ein Splitgerät einbaut. Das ist jetzt nicht so, dass er das aufdreht und in 2 Stunden ist die Bude kalt. Also das ist einfach ein träges System, so wie eben auch die Fußbodenheizung. Egal, ob ich jetzt oben meine Decke über einen Betonkern aktiviere oder ob ich über die Fußbodenheizung fahre, das braucht seine Zeit. das ist träge. Und genau wie du es vorher gesagt hast, wenn man da im Sommer, wenn es wirklich heiß ist, wenn wir da statt 27 Grad dann 24 Grad Raumtemperatur haben und draußen hat es ja über 30 Grad, dann ist das extrem angenehm, weil da muss ich ja nicht auf 21 Grad dann runtertemperieren, wenn es draußen eh über 30 hat. Das ist ja dann auch nicht mehr wirklich gesund.
Der Mensch fühlt ja den Temperaturunterschied. Und wenn er von der warmen Umgebung draußen reinkommt in 3-4 Grad kältere Räume, dann fühlt er sich da ja deutlich wohler. Und für die Arbeitgeber kann man ja erwähnen, dass dann die Mitarbeiter dort auch deutlich produktiver sind.
Definitiv. Ich kann mich erinnern, wie wir noch im alten Büro waren da bei uns in der Niederlassung. Da hat es noch gar keine Kühl- oder Temperierfunktion gegeben. Und das war auch relativ im Süden mit großen Glasflächen. Da war es dann am Nachmittag oft schon richtig warm. Und jetzt im neuen Office, da haben wir ja schöne Spickgeräte. Und wenn du im Sommer da ordentlich auf 24 Grad oder so klimatisierst, ja, dann das merkst du schon bei der Arbeitsleistung. Ja, definitiv.
Und da denke ich eben, dass bei dem Thema nicht nur die Büros in Zukunft im Fokus stehen, sondern auch eben der klassische Wohnraum, dass der ganz klassische Installateur damit immer stärker konfrontiert wird. Du hast vorhin die Wärmepumpe angesprochen, die reversibel ist und grundsätzlich ja kühlen könnte. Mit einem ordentlichen Regelsystem wie unserem Icon bzw. im Icon 2 ist das ja völlig problemfrei möglich. Da haben wir auch einen wichtigen Faktor, die Anlage regelt ja dann genau andersherum. Das heißt, wenn ich eine höhere Temperatur haben will, im Kühlfall muss der Stellmotor zugehen. Wenn ich eine kühlere Temperatur haben will, muss er aufgehen. Das ist genau andersherum, als es im Winter der Fall ist. Und da muss die Regelung ja auch irgendwann wissen, bin ich gerade im Kühlmodus oder bin ich im Heizmodus? Das Schöne an der Regelung, an dem Icon ist ja, dass es einmal das Signal bekommen kann von der Wärmepumpe, dass die zentral umgeschaltet wird. Es kann aber ja auch sein, dass die Regelung selber entscheidet, jetzt schalten wir um von Heizen auf Kühlen. So, ich glaube, auch da kann man mal so ein kleines bisschen eine Angst ist es gar nicht, aber vielleicht ein bisschen einen Respekt davor nehmen, dass das Ganze elektronisch passiert, dass man da jetzt keine großartige Planung braucht, keine Regelungsplanung. Es gibt immer, ich sag mal so, Stillzeiten zwischen Heizen und Kühlen. Das schaltet jetzt nicht von der einen Minute auf die andere um. Das wäre auch energetisch eher unsinnig. Aber nach einigen Stunden kann dann immer umgeschaltet werden zwischen Heizen und Kühlen. Und das passiert automatisiert. Auch da kann man dann somit wirklich ein bisschen den Respekt nehmen.
Da gibt es ja die zwei Parameter. Auf der einen Seite gibt es die Zeit mit den maximal, glaube ich, 6 Stunden. Und dann gibt es auch noch die Hysterese von der Temperatur her. Da glaube ich, kann man auch einstellen von zwischen 2 und 4 Grad, was ich jetzt im Kopf habe, wo es dann zwischen Heiz- und Kühlbetrieb hin und her schaltet, damit das Ganze dann auch energetisch in Ordnung abläuft. Und was ja, glaube ich, dann noch ein guter und wichtiger Punkt ist, dass man dann auch Zonen dann vom Kühlen ausnehmen kann, dass man dann auch sagen kann, okay, das Bad kühle ich nicht, weil ich will ja nicht im Sommer von der Dusche raussteigen und dann auf den klatschkalten Boden. Das ist dann wirklich eine komfortable und einfach zu konfigurierende Lösung.
In genau den Punkt habe ich im Frühjahr, als es dann angefangen hat, ein bisschen wärmer zu werden, aber eben noch nicht so richtig warm, da schalte ich meine Fußbodenheizungsregelung immer in Urlaubsbetrieb. Habe dann aber festgestellt, weil es noch gar nicht so richtig warm war, dass ich aus dem Urlaubsbetrieb lieber wieder rausgehe und bloß einzelne Räume in den Urlaubsbetrieb genommen habe. Und die Bäder und WCs habe ich dann tatsächlich in der Heizung gelassen, dass du in der Früh, wenn du ins Bad kommst, eben nicht auf dem kalten Fliesenboden stehst. Raumtemperatur hin oder her, es ist einfach ein Komfortthema, ne?
Ja, definitiv. Das war ja heuer im Frühjahr. Es war ja relativ warm, dann ist wieder kühler geworden. Hat mir genau das Gleiche gebraucht. Ich habe gesagt, ja, schalt mal Sommerbetrieb abschalten und hat mich auch gleich eingeholt. Meine Frau hat dann auch noch, wir müssen den Kachelofen einheizen, es wird so kalt im Haus. Aber ja, da war irgendwas. Ich habe ja irgendwo vor Wochen habe ich die Heizung schon in den Sommerbetrieb geschickt. Ja, genau. Hat mir genau das gleiche Thema.
Ich hab das ja, weil ich habe das die letzten Jahre immer nicht gemacht und habe mich dann da durchgequält in der Früh. Weil ich gedacht habe, die Energie kannst du dann tatsächlich sparen. Aber seit einiger Zeit zeichne ich mir monatlich auf, wie viel Energie ich brauche. Da bin ich dann der Spießer und notiere mir jedes Mal, wie viel Kilogramm Pellet ich brauche, wie viel Strom ins Haus gekauft ist, wie viel die PV-Anlage verkauft, erzeugt und auch wie viel Wasser wir verbrauchen jeden Monat. Und da war es dann tatsächlich so, dass ich in den Monaten Mai und Juni eigentlich nur 10 Kilo Pellet im Schnitt verbraucht habe jeden Monat. Und damit kann man dann tatsächlich leben für den Komfortzuwachs, den man hat. Wir reden zwar die ganze Zeit über maximales Energiesparpotenzial, aber wenn der Komfort dann leidet, das ist auch nicht so toll. Ne?
Ja, ein bisschen was ist ja doch wert, der Komfort. Und wenn es da 10 Kilo Pellets sind, das geht ja dann nicht in die hunderte Euro. Das können wir uns noch leisten, Gott sei Dank.
Zum Glück, ja. Und bei der Kühlung wird es dann am Ende ähnlich sein. Da wird man dann auch sagen, die Räume, die vielleicht nicht primär genutzt werden, aber die ich mal mit 2-3 Grad weniger Raumtemperatur vorhalte, das hat dann vielleicht einfach irgendeinen Nutzen.
Ja.
Die Besonderheit ist ja vielleicht, dass man im Wohngebäude, wenn man eine Wärmepumpe hat, das gesamte Gebäude heizt oder kühlt. Wenn das Gebäude ein bisschen größer wird und ich denke jetzt da an Bürogebäude oder vielleicht nochmal das besonders luxuriöse Einfamilienhaus, da könnte man ja dann auch dran denken, zu sagen, ich habe ein Kühl- und ein Heizgerät getrennt voneinander. Dann könnte man im Spezialfall im Extremfall vielleicht sogar sagen, die Südseite mit den großen Fenstern, von denen du vorhin gesprochen hast, die wird schon gekühlt, während die nördlicheren Räume, wo ich keinen Energieeintrag von außen habe, vielleicht noch in der Heizung sind oder zumindest von der Kühlung ausgeschlossen sind. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die technisch möglich sind, ohne dass man da Raketenwissenschaft dafür betreiben muss.
Ja. Ja, eben bei den größeren Gebäuden mit vielen, vielen Zonen, mit Deckensegeln und so weiter, wo wir da eben die Changeover-Ventile dann auch haben, wo relativ auch einfache Leittechnik da rundherum auch aufgebaut werden kann, wo man mit unseren Novocons, wo ich mit einem Kabel durch das ganze Gebäude fahre und da kann ich mein komplettes Heizen kühlen machen, wo ich zusätzlich noch Fühler raufhängen kann. Also da gibt es wirklich gute, einfache Lösungen, wo ich da jetzt keine Raketenwissenschaft draus machen muss und jetzt nicht eine Mega-Leittechnik mit tausenden Datenpunkten drumherum aufbauen muss.
Du sprichst jetzt von den Anlagen, wo ich ein separates Heizgerät und ein separates Kühlgerät habe, glaube ich, wo ich dann eben umschalte, auch automatisiert, die dann eine kleine Besonderheit noch abdecken, denn der Volumenstrom, der durch diese einzelnen, ob das Deckensegel oder Fußbodenheizungen und so weiter fließt, sind ja unterschiedlich. Ich brauche einen anderen Volumenstrom beim Kühlen, meistens einen höheren, als beim Heizen. Und da ist es natürlich perfekt, wenn die Regeleinheit, wenn der Stellmotor darauf Rücksicht nimmt, wie es unser Novocon eben macht. Der kann mit dem Changeover 6 bzw. mit dem dazugehörigen ABQM natürlich perfekt den Volumenstrom regeln und regelt eben einen anderen Volumenstrom im Winter im Heizungsfall als im Sommer im Kühlfall.
Ja, so ist es. Speziell, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel ein Fancoil, einen Gebläsekonvektor, den ich versorge, dann fahre ich gleich mal im Winter 20 Grad Spreizung, im Sommer nur 6 oder 8, dann habe ich mehr wie die doppelte, zum Teil die dreifache Wassermenge. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass wir da die Wassermengen gut in den Griff bekommen und dass der hydraulische Abgleich dann noch passt.
Ich glaube, da haben wir die Produkte, die genau dafür gemacht sind, die ordentlich funktionieren und da auch wirklich einfach einzubauen sind. Wir haben jetzt beide das Wort Raketenwissenschaft schon mal verwendet. Das ist, glaube ich, wirklich kein Hexenwerk zu sagen, dass man sich in diese Kühlung mal reinbegibt. Im Gegenteil, man kann eine Heizkühlanlage aufbauen, die einfach viel komfortabler ist, ohne dass es unglaublich viel Ressourcen braucht. Und mit Ressourcen meine ich jetzt Know-how, zusätzliche Installateursleistungen. Das lässt sich mit ganz einfachen Systemen einbauen. Das kann auch mit unseren Unofloor-Fußbodenheizungsverteilern passieren, wo entsprechende Kühleinheiten drin sind, beziehungsweise nicht die Kühlung selber, sondern die Umschalteinheit, dass da zwischen Heizen und Kühlen unterschieden wird. Also da gibt es ganz, ganz einfache Lösungen.
Ganz genau so ist es. Also wer sich da im Detail reinkämpfen will ich jetzt nicht sagen, wer sich im Detail da noch informieren will, der kann ja gerne in den Link unten reinschauen, da packen wir was rein mit dem Changeover 6, mit dem Novocon, welche Applikationen das wir da machen können, weil da haben wir uns wirklich auch schon viele Dinge ausgedacht und viele Projekte realisiert, da braucht man auch nichts neu erfinden. Also da gibt es für fast jeden Anwendungsfall gibt's schon ein fertiges Schema und auch die Möglichkeiten, die wir da drin haben.
Das ist eine gute Idee.
Ja. Wahrscheinlich wird es dann am Ende wird so sein, weil vor 30 Jahren war auch noch nicht Standard, dass wir eine Outdoor-Klimaanlage hatten. Und heutzutage kann sich keiner mehr vorstellen, ein Auto ohne Klimaanlage zu fahren, oder? Also ich glaube, das wird wahrscheinlich dann auch in den Gebäuden in der Zukunft so sein, dass jetzt noch dort und da die Ausnahme ist. Und irgendwann wird es gar nichts mehr anderes geben.
ob ich dann der Dinosaurier bin, der noch ein Auto hat ohne Klimaanlage und dann wahrscheinlich auch der Letzte, der kein gekühltes Haus hat. Das mag natürlich sein, aber ich bin da voll bei dir. Ich glaube, dass das der Weg sein wird, unabhängig davon, wie sich die klimatischen Bedingungen verändern und die Kühlung einfach immer notwendiger wird, ist es halt auch einfach ein Komfortmerkmal.
Ja.
Das ist das ganze Thema Kühlung, weil du jetzt gerade schon mal einen Link, den wir unten einblenden, besprochen hast. Wir haben ja Kollegen bei Danfoss aus der Kältetechnik, die auch einen Podcast haben. Die Kollegen vom Kältekreisläufer haben da, ich glaube, sogar ein bisschen Vorsprung von uns. Die haben etliche Folgen mehr und machen das, glaube ich, auch schon länger. Wer da mit dem Thema Kälte sich weiter beschäftigen will, der kann dort auch gerne mal reinklicken.
So ist es, ja. Die Kollegen, die haben da schon Pionierarbeit geleistet. Wir können da auf der Erfolgswelle weiterreiten.
Na, hoffentlich.
Definitiv. Ja, und das nächste Mal hätte ich gesagt, Tobias, quatschen wir noch ein bisschen mehr im Detail über die ganzen Applikationen, die möglich sind, über ein Icon, was wir da alles haben, speziell mit Kühlen. Ich war gerade letzte Woche wieder auf einer Anlage, war da wirklich selber begeistert mit unserem Servicetechniker, weil da sind 170 Wohnungen, wo wir im Heizen und Kühlen für den Sommer, und da haben wir uns ein bisschen die Applikationen im Detail angeschaut, und wenn du dich da im Detail dann wieder reinfuchst und da mit der App die Dinge konfigurierst, das ist wirklich ein Wahnsinn, wie frei das dann ist und wie einfach dann das doch zum Inbetriebnehmen auch geht.
Das können wir gerne vertiefen. Fußbodenheizung ist ja aus der Vergangenheit, wie ich gesagt habe, auch so ein bisschen mein Steckenpferd. Da freue ich mich drauf, wenn wir uns mit dem Projekt ein bisschen genauer beschäftigen, das du gerade angesprochen hast, weil da gibt es viele Fragen, die mich interessieren, wie ihr das mit dem Umschalten gemacht habt und so weiter. Aber ich glaube, da können wir nächstes Mal ganz gut drüber reden.
So machen wir. Super. Und inzwischen wünsche ich funktionierende Klimaanlagen und keine festhängenden Fensterhebermotoren, dass wir noch den schönen Sommer genießen können.
Ich gebe den jetzt demnächst mal weg, dass so die Ventile ein kleines bisschen eingestellt waren. Die muss man so alle 2 Jahre, spätestens 20.000 Kilometer mal einstellen lassen. Und bei der Gelegenheit frage ich mal nach, ob es da vielleicht eine Möglichkeit gibt, dass man die Klimaanlage ein bisschen besser zum Laufen kriegt.
Ja, perfekt. Tobias, super. Dann
Florian, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin.
Schönen Tag. Alles Gute. Tschüss.
Servus.